Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Schriftstellerin Eva Menasse, die uns durch die Stunde begleitet und mit der wir gleich auf Murmeljagd gehen. So nämlich heißt ein Roman, der heute wieder erscheint, mit nahezu 700 Seiten, ein massives Werk der Exilliteratur, geschrieben von einem Autor, der merkwürdigerweise fast völlig vergessen ist, Ulrich Becher. Eva Menasse wird uns von ihm und seinem Roman erzählen. Sie hat das Nachwort zu dieser Neuausgabe verfasst. Guten Morgen, willkommen der Lesart, Frau Menasse.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Mir hat dieser Name Ulrich Becher rein gar nichts gesagt, bis ich Sie traf, Frau Menasse. Im vergangenen Sommer liefen wir uns hier in Berlin über den Weg, wo Sie auch leben, kamen ins Plaudern über einen gemeinsamen Liebling, Heimito von Doderer. Und das fragten Sie, kennen Sie eigentlich Ulrich Becher? Und ich, nö, nie gehört den Namen. Und dann nahm ich auf Ihr Geheiß dieses Buch mit in den Urlaub, kam verwandelt wieder, beglückt, entzückt. Es war eine der tollsten Lektüren der letzten Jahrzehnte, muss ich wirklich sagen. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Hammerbuch gestoßen?
Das war vermittelt irgendwie über meinen Bruder. Ich war 17 Jahre alt und in Frankreich Au-pair-Mädchen, und zwar bei der ersten Freundin meines Bruders, Robert Menasse, die nach Frankreich geheiratet hat. Und irgendwann ging mir der Lesestoff aus und dann gab sie mir ein zerfleddertes Taschenbuch aus dem Rowohlt Verlag und sagte, lies das mal, ist toll, hab ich mal von deinem Bruder bekommen. Und das war sozusagen die Verwandlung.
Und Sie waren auch verwandelt danach?
Ich kann mich ganz genau an diese erste Lektüre erinnern. Es war tatsächlich so, dass ich davon geträumt habe, von den Figuren geträumt habe, nachts aufgewacht bin und dachte, ich muss weiterlesen. Also Phänomene, die wir heute nur vom Seriengucken kennen. Und dann gegen Ende dieses Gefühl, bloß nicht zu schnell lesen, jeden Tag nur 10 Seiten. Ich will, dass dieses Buch nie zu Ende geht. Also es war bestimmt eine der eindrücklichsten Leseerfahrungen meines Lebens.
Ein großes, schwarzes, infernalisches Werk nennen Sie diesen Roman. Wir nehmen uns schön Zeit dafür mit Ihnen, Frau Menasse. Einen vergessenen Autor der deutschen Exilliteratur wollen wir entdecken, und die Chance dazu bietet der Schöffling Verlag, der jetzt heute gleich 2 Bücher von Ulrich Becher auf den Markt bringt. Ein Band mit Erzählungen und den Roman Murmeljagd. Bei uns im Deutschlandfunk Kultur ist die Schriftstellerin Eva Menasse. Sie hat das Nachwort zu diesem Roman gestiftet. Wir hatten es schon kurz vorhin, Frau Menasse, von meiner völligen Ahnungslosigkeit. Jetzt also Vorhang auf für alle. Wer war dieser Ulrich Becher? 1910 ist er in Berlin geboren, 1990 in der Schweiz gestorben. Ein Schriftsteller, der als Maler begonnen hat.
Ja, genau. Also Ulrich Becher ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Autor in vielerlei Hinsicht. Erstens war er der erste und einzige Meisterschüler von Georges Grosz. Zweitens gehört er, und das ist in seiner Literatur sehr schön zu entdecken, gewissermaßen allen 3 deutschsprachigen Ländern an, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Denn wie Sie sagten, er ist als Sohn eines Berliner Rechtsanwalts und einer Schweizer Pianistin in Berlin geboren, gehörte dann zu den jüngsten Autoren, deren Bücher verbrannt wurden von den Nazis, also da war er gerade mal Anfang 20, flüchtete mit seiner österreichischen Frau, der Tochter von Roda Roda, nach Wien. Und von dort dann 38 in die Schweiz und hat dann eine große Exilkarriere mit New York und Brasilien und allen möglichen Standorten, Lebenspunkten gehabt und kam dann irgendwann nach dem Krieg wieder zurück.
Von dieser Odyssee wollen wir nachher noch ein bisschen mehr hören von Ihnen. An einem Exilort jetzt im Schweizer Engadin, da spielt nun jene Murmeljagd, dieser 700 Seiten Großroman. Worum geht's da? Was erzählt denn der Ulrich Becher?
Ja, das ist ein Roman, der seine große Kraft aus diesem Zentrum Europas bezieht, wo noch nichts passiert. Also in der Schweiz, die sozusagen in der Mitte des Orkans liegt. Er hat sich dahin geflüchtet, also die Hauptfigur, Albert, genannt Trebler, also andersrum. Trebler ist die Hauptfigur, hat sich da hingeflüchtet und sitzt da jetzt ohne gültige Papiere und bekommt Nachrichten aus Deutschland und Österreich über die Verfolgung von politischen Weggefährten, Verfolgung von Familie und Freunden, über die Morde an Familie und Freunden. Und er sitzt da und er kann nirgends hin und er ist da, wo er ist, auch nicht legal. Das heißt, er ist in so einem komischen Zwischenreich und das ist er eben auch psychisch. Er ist ein Heuschnupfenpatient, es ist Anfang des Sommers, er muss dauernd dieses Ephedrin nehmen und ist so leicht bedröhnt. Und die Dinge verschwimmen so. Er weiß nicht genau, ob da Leute abgeordnet worden sind, um ihn zu jagen. Da sind merkwürdige österreichische Sie sagen Murmeltierjäger, daher kommt auch der Titel des Romans. Und das ist eben diese Situation, in der er sich befindet und wo alles Mögliche auf einmal passiert. Also einerseits diese totale Ruhe in der Schweiz, andererseits das Lostoben des Weltensturms genau rundherum.
Ich habe vorhin schon meine persönliche Schnappatmung erwähnt, als ich den Roman auf Ihr Anraten las, Frau Menasse. Was macht denn dieses Buch so besonders?
Naja, es ist ein Buch in einer Sprache geschrieben, die wir heute überhaupt nicht mehr gewöhnt sind. Es ist ein sozusagen expressionistisches Meisterwerk. Also der Ulrich Becher hält nicht hinter dem Berg mit dem, was er kann. Er ist ein ganz großer Sprachmeister, aber er klotzt auch und er kleckert nicht. Es ist sozusagen sehr wild, sehr ungezügelt, teilweise karlauerhaft. Aber es ist auch unglaublich witzig. Man erkennt den Theaterautor. Becher war Zeit seines Lebens vor allem bekannt, man kann nicht sagen berühmt, bekannt mit seinen Theaterstücken. Also es ist sehr dialogisch und es ist streckenweise wirklich fast unglaublich spannend. Man kann es gar nicht mehr aus der Hand legen, wobei wir, glaube ich, beide den Zuhörern sagen wollen, dass man sich ein bisschen einlassen muss, bis man da in dieses Buch reinfindet. Aber ich finde, dass es ohnehin ein Kennzeichen von guter Literatur ist. Literatur ist schließlich keine Fahrstuhlmusik.
Eine Horde Cocker Spaniel spielt eine große Rolle.
Ja, es gibt also unvergessliche Figuren, genauso wie es unvergessliche Szenen gibt. Es gibt im ersten Drittel des Romans diesen total versoffenen Avocado Wauwau, wie er genannt wird. Ein italienischer Adeliger, der Rechtsanwalt ist und eigentlich nur noch säuft und eine Spanielzucht hat und immer von dieser Horde schwarzer Cockerspaniels begleitet wird. Und ich finde, allein das sind die schönsten und großartigsten und witzigsten Beschreibungen von in der Literatur, die mir so auf die Schnelle einfallen.
An einer Szene fährt der Cocker Spaniel mit dem Auto und er schaut würdestarr zwischen den beiden Passanten durch die Scheibe. Wenn man die anderen großen österreichischen Epiker kennt, Frau Menasse, aus jeder Epoche eben Robert Musil und Heimito von Doderer, dann stellt man Becher eigentlich beim Lesen sofort in diese Reihe. Und doch hat er sprachlich-stilistisch ja was ganz Eigenes. Sie haben es jetzt schon expressionistisch genannt. Wie würden Sie das charakterisieren?
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Er tut alles, was irgendwie geht mit der deutschen Sprache. Wie gesagt, am Theaterautor, den ich gerade genannt habe, ist eben besonders und auffällig, dass er zum Beispiel alle Dialekte und Mundarten schreibt. Das heißt, wenn Sie die Murmeljagd lesen, dann lesen Sie den Schweizer, den Wiener, den Berliner. Er schreibt die Dialekte. Das heißt, das hat was unglaublich, also es ist fast wie ein Hörbuch beim Lesen an manchen Stellen. Und dann nimmt er halt jede Redensart, jedes Sprichwort, verdreht es. Er manscht wirklich mit der Sprache rum, aber auf eine wirklich, wie soll ich sagen, das ist wie eine Infusion von, also ein Starkstromschock, wenn man das liest. Und komischerweise glaube ich, dass das heute wieder sehr viel besser zu lesen ist als zur Erscheinungszeit.
Warum aber nun ist dieser Autor so skandalös unbekannt geblieben?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass dieses Hauptwerk Murmeljagd 1969 erschienen ist und sozusagen anachronistisch ganz zur falschen Zeit. Zu der Zeit war man mit der Holocaust- und Zeitgeschichtsliteratur schon wieder durch und es hat die neue Sachlichkeit sozusagen begonnen in der Literatur. Und auch dieser ganze Schreibstil, dieses expressionistische Hau drauf, dieses Protzen mit Sprache und dem eigenen Können, das war ganz aus der Mode gekommen. Und wir müssen ja zugeben, dass es auch beim Schreiben und bei der Literatur Moden gibt. Davon abgesehen war Becher ja Zeit seines Lebens gar nicht so unbekannt. Er war nicht gerade berühmt, aber er war eben als Theaterautor doch angesehen und konnte sich irgendwie halbwegs durchbringen.
Der Bockerer, das kennt man noch, ne? Das
ist ein Theaterstück von ihm. Der Bockerer ist ein Stück, das in Österreich zumindest sehr, sehr bekannt ist durch die Verfilmungen von Franz Antl. Aber wenn man in Österreich jemanden fragt, wer hat das eigentlich geschrieben, weiß es auch keiner. Das ist wirklich ganz interessant. Also Becher ist wirklich so einer dieser Unglücksfälle in der Literaturgeschichte, großartiger Autor, und man muss einfach alles dafür tun, um ihn wieder ins Rampenlicht zu zerren. Und das tun wir beide ja heute. Ja,
Sie meinten auch, dass sozusagen diese drei Sprachzonen, in denen er war, dass das auch eben abträglich war, weil keiner sich richtig zuständig fühlte. Ne?
Ja, aber komischerweise, man könnte es ja auch umgekehrt sehen. Man könnte sagen, jede Sprachzone findet was bei ihm. Also er war definitiv Deutscher, weil Sie gerade sagten, er sei mein Landsmann. Das stimmt nicht, er war Berliner. Hat die österreichische Frau geheiratet und hat doch den Großteil seines Lebens dann in der Schweiz verbracht, wo er eben auch gestorben ist.
Nun haben Sie uns, Frau Menasse, diese Murmeljagd schon näher gebracht. Man muss aber auch sagen, dass es erstmal eben nicht so leicht ist, ne? in diesen Roman hineinzukommen. Und womöglich haben etliche Leserinnen und Leserinnen da auch vorzeitig kapituliert. Man muss da erstmal Witterung für die Murmel aufnehmen.
Naja, wie gesagt, ich finde ja, dass Literatur doch durchaus ein paar Hürden aufstellen darf. Also wenn Sie heute sich einen x-beliebigen Heinrich-Böll-Roman aus dem Regal nehmen, dann werden Sie auch feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, da reinzukommen. Also dieses grässliche Wort von, man muss da immer gleich abgeholt werden, wo man ist, das hat die Literatur eigentlich selten gerne geleistet. Das ist auch bei Becher so, wobei dramaturgisch muss man wirklich sagen, der Roman beginnt mit einer fantastischen, aber völlig rätselhaften Szene, die jeder Leser, der das Buch zu Ende liest, am Ende nochmal lesen wird. Denn da sieht er dann schon, was da schon alles angedeutet ist. Und dann macht Becher einen Fehler, den ihm heute jeder Lektor ausreden würde. Er macht einen ungefähr gefühlt 10-seitigen Brief als nächstes, den er von einem Nazi aus Wien bekommt. Also die Hauptfigur bekommt diesen Brief. Und ich flehe Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an, lesen Sie bis zum Ende dieses Briefs oder überspringen Sie den Brief. Das Buch beginnt danach. Und wenn man sich ein bisschen dem Sound überlässt, dann geht es ganz schnell und man kann nicht mehr aufhören. Der Brief ist eine kleine Hürde.
Sie schreiben, Eva Menasse, in Ihrem Nachwort, dass Sie diesen Roman immer wieder lesen würden, weil er nicht nur den Blutdruck wörtlich heben würde, sondern auch Mut macht, den literarischen und den für den Alltag. Was für einen Mut macht er uns denn? Welchen schöpfen Sie draus?
Ja, also, wie soll ich sagen, der politische Impact der Murmeljagd ist ein gigantischer, wie ich finde. Denn was Ulrich Becher macht, ist nichts weniger, als den Opfern wieder zu ihrer Würde zu verhelfen. Es gibt ziemlich viele Opfer, es wird ziemlich viel gestorben in diesem Buch. Die Nazis bringen den besten Freund um, den Schwiegervater und so weiter. Aber Becher ist einer der größten Sarkasten, die ich kenne. Das heißt, er schafft es auch, die grässlichsten Szenen immer in eine Art sarkastischen Humor zu tränken, der ungeheuer tröstlich ist. Die Nazis in diesem Buch sind genauso brutal, wie sie dumm sind. Und da ist schon ziemlich viel über sie gesagt, glaube ich. Ich will das jetzt nicht total verallgemeinern, aber so grosso modo stimmt das. Brutale Mörder, die einmal sozusagen auf der Höhe der Zeit tun konnten, was sie wollten. Aber er gibt den Opfern in der Schilderung dieser Szenen, auch der beklemmenden Szenen, wirklich eine Würde zurück durch seinen sarkastischen Humor. Und das ist etwas, was ich beim neuesten Wiederlesen so in letzter Zeit eigentlich noch irrer fand als schon früher. Und deswegen denke ich, dass die Murmeljagd vielleicht heute in der Zeit, wo so Rechtstendenzen wieder stärker werden, fast eine Art Heilmittel ist für vernünftige Menschen.
Sie formulieren einen der großen Hauptsätze der Literatur anhand dieses Romans. Wie lautet denn der?
Ja, ich glaube schon, dass ich habe das so geschrieben, dass das Lachen immer neben dem tiefsten Erschrecken liegt oder umgekehrt, das tiefste Erschrecken neben dem brüllenden Lachen. Also Becher hat diese sehr seltene Eigenschaft, diese beiden Emotionen zu verbinden in seinem Schreiben. Man muss lachen und weinen gleichzeitig. Und das ist wirklich wahnsinnig toll. Also das Literatur, ich denke dann immer, sowas kann wirklich auch nur Literatur. Sowas kriegt man auch im besten Film nicht. Das ist das sozusagen dieses Anregen von wirklich sehr vielen Synapsen auf einmal.
Um für den doch massiven Roman Murmeljagd sozusagen ein wenig zu trainieren, gibt es jetzt aber auch diese Chance. Der Schöffling Verlag bringt zeitgleich mit dem Roman Ulrich Bechers New Yorker Novellen heute auf den Markt. Drei große Erzählungen sind das. Mein Eindruck, als ich da hineingeschnuppert habe, war super Einstieg. Der ganze Schmiss und herrliche Schmäh seiner Sprache ist da, aber nicht so überbordend, ein bisschen eingehegt, nicht so overtop. over the top wie beim Roman, ne?
Ja, das stimmt, das kommt mir auch so vor. Ich kannte die New Yorker Novellen auch nicht. Ich kenne zwar sehr viel von Becher, aber es war über die Jahrzehnte ziemlich schwierig, an die meist vergriffenen Bücher ranzukommen. Ich war von den New Yorker Novellen, ich habe auch erst zwei gelesen von dreien, ziemlich beeindruckt. Also gerade die erste ist auch von diesem, da ist wieder dieses Sprachfeuerwerk zu besichtigen, aber wie Sie sagen, ein bisschen ökonomischer als in der Murmeljagd.
Die Wiederentdeckung Ulrich Bechers Roman Murmeljagd und seine New Yorker Novellen erscheinen heute im Schöffling Verlag. Dringend zur Lektüre rät uns Eva Menasse.
Was weibliches Schreiben ausmacht.
Unsere Frage diese Woche an Schriftstellerinnen. Und natürlich interessiert uns auch, was Eva Menasse zu diesem Thema meint. Sie begleitet uns hier in dieser Lesart. Erst aber hören wir Katja Oskamp zu. Die Berlinerin hat im vergangenen Jahr ziemlich Furore gemacht mit einem Roman aus dem Fußpflegerinnenmilieu. Und das kommt jetzt auch vor.
Weibliches Schreiben, wenn ich das höre, dann denke ich zuallererst an die Produktionsbedingungen, nicht so sehr an die literarischen Ergebnisse. Und wenn ich an weibliches Schreiben denke, fallen mir meine Schriftstellerkolleginnen und Freundinnen ein, die eigentlich nicht schreiben können, weil sie so viele andere Dinge zu tun haben, weil sie so soziale Wesen sind. Sie müssen die Kinder früh in den Kindergarten bringen oder zur Schule. Sie müssen den Haushalt machen, sie müssen einkaufen, sie müssen Einladungen aussprechen und ausführen. Sie müssen Arzttermine wahrnehmen, auch Friseurtermine, sie müssen zum Sport gehen, sie müssen die Steuererklärung machen. Sie haben so viel zu tun, dass sie eigentlich nicht zum Schreiben kommen. Und nur die Allerhärtesten schreiben trotzdem nachts oder ganz früh. Und es gibt eigentlich, glaube ich, immer viel mehr Gründe, nicht zu schreiben, als es trotz aller Widerstände zu tun. Zu diesen Frauen zählte ich auch. Ich habe also auch viele Jahre eine Familie gehabt und mich um sie gekümmert. Jetzt ist die Familie ausgeflogen und es gäbe eigentlich keine Widerstände mehr. Man könnte den ganzen Tag und die ganze Nacht schreiben. Seltsamerweise tue ich es trotzdem nicht. Ich habe den Verdacht, dass diese vielen Tätigkeiten, die mich vom Schreiben abhielten, vielleicht auch eine sehr kluge und raffinierte Form des Prokrastinierens waren. Und diesem Hobby, dieser Leidenschaft gebe ich mich jetzt unbegrenzt hin und prokrastiniere, wo es geht, schreibe eigentlich immer noch nur unter Überwindung großer Widerstände. Es gibt sowas, wenn man sich an den Schreibtisch setzt und das Dokument öffnet, einen riesig starken Fluchtimpuls, dem ich immer noch nachgebe. Und ich habe dann zwar nicht mehr diesen Familienkram, aber ich muss ja trotzdem einkaufen und den Geschirrspüler ausräumen und die Waschmaschine bestücken und noch das ein oder andere Telefonat führen. Und so bin ich eigentlich keinen Schritt weiter mit meinem weiblichen Schreiben. Aber, wie Sie vielleicht wissen, arbeite ich ja als Teilzeit-Fußpflegerin. Das ist, wie böse Zungen behaupten, auch nur ein Trick, um nicht schreiben zu müssen. Und interessiere mich aber, seitdem ich diese Arbeit mache, natürlich insbesondere für Fußgeschichten. Und neulich habe ich folgende Geschichte gehört. Da gab es jemanden, der auch so schlimm prokrastinierte. Und zwar musste der also mit dem Abgabetermin einen Text schreiben und abgeben und es ging nicht. Und er hat wirklich schwer darunter gelitten, dass er nicht schreiben konnte, dass er immer Ausflüchte fand und nie das Tagespensum erfüllt hat. Der kam auf die glorreiche Idee und hat sich am Morgen ein Fußbad gemacht, hat diese Fußbadschüssel unter seinen Schreibtisch gestellt und hat seine Füße da reingestellt. Das hat ihn daran gehindert, einfach aufzuspringen, wenn ihm danach war. Er hat sich sozusagen trickreich selber an den Schreibtisch gefesselt. Er hat dann mit dieser gemeinen Methode den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen. Er hat den Text geschrieben. Er hat abends die Füße aus dem Fußbad genommen. Es waren Schwimmflossen entstanden, also Schwimmhäute zwischen den Zehen. Er hatte auch einen Schnupfen, aber der Text war fertig. Das Blöde ist nur, dass das jetzt ein männlicher Kollege war. Und deswegen weiß ich nicht, ob das zum Thema weibliches Schreiben passt. Aber ich nehme mir ein Beispiel an ihm.
Katja Oskamp zur Frage, was weibliches Schreiben ausmacht, unsere Reihe hier in der Lesart in dieser Woche. Und amüsiert hat sich eben auch Eva Menasse. Sie begleitet uns durch die Stunde Fußbad gegen Schreibflucht, Prokrastination. Keine schlechte Methode, oder?
Das ist keine schlechte Methode. Ich glaube nur eben, wie Katja Oskamp gerade selbst sagte, dass das Prokrastinieren nichts ist, das Männer und Frauen unterscheidet. Also ich löse das mit dem Bibliotheksbesuch. Also ich verordne mir ein hartes Programm. Ich simuliere Angestellter in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz zu sein. Das heißt, ich rücke dort spätestens um 9 Uhr ein. Und da kann man eben auch nicht einfach aufstehen und Kaffee trinken und die Wohnung putzen, sondern da bleibt man dann auch sitzen und schreibt ein paar Stunden. Das ist meine Art, mich zu disziplinieren. Aber dieses Disziplinierungsproblem haben Männer genauso, würde ich sagen.
Was antworten Sie denn, Frau Menasse, auf diese Frage, was weibliches Schreiben ausmacht?
Ja, vom Ansatz her bin ich schon Katja Oskamps Meinung, dass man erstmal aber so ein bisschen gesellschaftlich anders gedreht. Man muss erstmal sich ermächtigen, dass man schreiben darf. Denn jahrhundertelang war das ein Geschäft, das nur den Männern zustand und die Frauen hatten da nichts zu kamellen. Und automatisch sehen Frauen die Welt natürlich anders, aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich auch einem hierarchisch niedrigeren Blickwinkel. Und das hängt dann schon miteinander zusammen. Ich kriege zum Beispiel immer mal wieder so Rückmeldungen zu meinen Büchern. Bei Ihnen kommen so viele Kinder vor. Das ist wirklich toll. Und so viele Patchwork-Familien. Warum ist das so? Und ich habe mir dann angewöhnt, so ein bisschen flapsig zu antworten. Warum kommen die Kinder und die Familien eigentlich nicht bei den männlichen Autoren auch vor? Denn die Welt ist doch voll davon, von Familien und Kindern und Problemen in Familien. Also ich denke schon, dass Frauen erstmal sich selbst ermächtigen müssen, überhaupt schreiben zu dürfen, denn das ist ja eigentlich was der genialen Autorenpersönlichkeit nur zusteht und die ist qua Definition männlich, und dass sie dann aber zweitens der Welt wirklich einen anderen Blick schenken können durch ihre Literatur.
Nur die Allerhärtesten tun es, hat Katja Oskamp gesagt, oder halten durch. Halten Sie sich auch für so eine harte Frau, die sich entschieden hat, ich schreibe? Bei Ihnen war es ja so, Sie sind auch als Journalistin, Sie wollten immer schon schreiben, wenn man Ihre Biografie sieht, Sie sind Journalistin geworden, dann haben Sie mit angefangen, Romane zu schreiben. Das hört sich so an, wie es war ein normaler, völliger, ja, klarer Gang.
Ja, ich glaube, ich habe halt das Glück, einer Generation anzugehören, wo das schon möglich war. Also in meiner Generation, muss ich klar sagen, waren Mädchen genauso stark vertreten, schon bereits auf dem Gymnasium und dann auch auf der Universität. Also ich gehöre vielleicht zu dieser ersten Generation Frauen, die eigentlich alles durften, in meinem Fall eben auch schreiben. Und ich wollte nichts anderes. Insofern habe ich das eben geschafft, mich, aber ich muss es bis heute schaffen, mich zu disziplinieren. Und dieser Moment, wo man den Computer öffnet und das Dokument sieht und nur wegrennen will, den kenne ich natürlich auch ganz genau.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir auf eine unglaubliche Reise der Pflanzen jetzt. So heißt das neue Buch des italienischen Botanikprofessors Stefan Mancuso in deutscher Übersetzung. Der Wissenschaftler ist auch bei uns mit seinem Bestseller Die Intelligenz der Pflanzen bekannt geworden. Jetzt also eine Reise. Mitgefahren ist für uns Susanne Billig, die Kritikerin ist im Studio. Ja, Susanne, wohin reisen Sie denn die Pflanzen? Die machen doch eher einen sesshaften Eindruck, oder?
Ja, und es ist schon sehr schön, dass Sie sesshaft sagen und nicht unbeweglich, denn das ist Stefano Mancuso sehr wichtig. Pflanzen können sich sehr wohl bewegen, nur eben nicht in menschlichem Zeitmaß, sondern sehr, sehr langsam. Und wenn man dann Zeitrafferaufnahmen sieht, dann kann man feststellen, da gibt es ein Tasten, da gibt es Suchbewegungen, da gibt es gerichtete Bewegungen, und auf einmal wirkt dieser pflanzliche Organismus sehr zielstrebig und hellwach. Aber klar, die sesshafte Lebensweise trifft natürlich zu. Aber bei der Fortpflanzung wird es dann eben sehr agil und sehr reisefreudig, zum Beispiel bei den Farnen. Die setzen astronomische Mengen an Sporen frei, die über Jahre hinweg vom Wind über tausende Kilometer wirklich über den ganzen Erdball getragen werden können. Andere rollen über den Boden oder heften sich im Vogelgefieder fest oder lassen sich von Säugetieren fressen und wieder ausscheiden. Das ist die Art der Pflanzen zu reisen.
Der Band ist reich bebildert. Da könnte man denken, aha, die Bewegung, die Reise wird auch sozusagen in Aufnahmen gestaltet. Gibt es das zu sehen?
Ja, also das sind Illustrationen von Grisha Fischer, zarte blau-grüne Aquarelle. Die lassen immer so ein bisschen Papierstruktur im Hintergrund erkennen, und es sind meist Landkarten da drauf zu sehen, aber jetzt nicht super maßstabgetreu, sondern wir sehen Weite, wir sehen Meer, wir sehen vielleicht ein riesiges grünes Blatt, was über den Globus schwimmt, irgendwelchen Küsten entgegen. Also das sind keine Bilder, die etwas erklären. oder wissenschaftliche Präzision an den Tag legen, sondern die wollen einfach einstimmen in dieses Grundthema, ein Samenkorn geht auf Reisen.
Diese Kapitelüberschriften im Buch, die klingen ja doch ziemlich geheimnisvoll. Also die schöne Abessinierin habe ich mir rausgeschrieben oder die Wasserhyazinthe oder Flusspferde in Louisiana oder der Baum des Lebens in Bahrain. Geht es im Text auch so poetisch und geheimnisumwittert zu?
Ja, also geheimnisumwittert vielleicht weniger, aber poetisch geht es zu auf jeden Fall. Also bei der schönen Abessinierin beschreibt er dann das afrikanische Lampenputzergras. Da spricht er von einem Flüchtling, einer kleinen Migrantin vom afrikanischen Kontinent. Da spürt man schon, dass er da gerne Ebenen mitschwingen lässt, die von der Botanik weit entfernt liegen. Oder er beschreibt das Aussehen, die federweiche Ähre, die wunderschöne dunkelrosa Färbung, die allmählich verblasst, wenn die Pflanze reift. Und dann sagt er eben, sie verwandelt sich in eine Symphonie aus zarten Rosatönen. Das ist sprachlich schön gemacht. Er ist aber auch ein geschickter Erzähler und mischt immer sehr viele Anekdoten in diese 16 Pflanzenporträts. Dann lernen wir zum Beispiel einen verrückten Amerikaner kennen, der fast geschafft hätte, eine behördliche Genehmigung zu ergattern, dafür Flusspferde eben in Louisiana anzusiedeln, damit die auch sehr schönen, aber schrecklich wuchernden Wasserhyazinthen auffressen. Da weiß man nicht, welches Problem am Ende größer gewesen wäre, denn Flusspferde sind bekannt dafür, dass sie sehr rabiate Attacken auf Menschen starten. Oder in einem anderen so literarisch-anekdotischen Ausflug lernen wir einen verrückten Deutschen kennen, der im frühen 20. Jahrhundert einen Kult für Nudisten und Kokosnussverehrer gegründet hat. Die sind nach Melanesien ausgewandert. Er hat tatsächlich 30 Menschen gefunden, die ihm folgten. Sind da alle miteinander splitternackt an Infektionen und Hunger verstorben. Aber sie haben sich vorher tatsächlich sehr verdient gemacht um die Verbreitung der Kokospalme in neue Siedlungsgebiete.
Ist das jetzt Literatur von einem Mann, der von einem Wissenschaftler, der also wirklich sozusagen begeistert von seinem Fach schreibt? Stefan Mancuso ist ein sehr renommierter Botanikprofessor. Gibt es eine wissenschaftliche Seite auch in dem Buch?
Die gibt es. Was mir aber an dem Buch gut gefällt, ist, dass er sein Professorenwissen nicht lexikalisch auflistet. Das kann man überall finden, sondern er bringt es erzählerisch ein und er will eigentlich unseren Blick öffnen. Also zum Beispiel, wenn er sagt, man kann Pflanzen nicht verstehen, wenn man sie immer mit Tieren vergleicht. Wir haben dazu einen Hang. Aber Tiere besitzen mit dem Gehirn so eine Art zentrales Kommandozentrum. Das Wort gefällt mir nicht so. Er sagt so, aber Pflanzen eben sind multizentrisch. Oder Tiere haben einzelne oder doppelte Organe. Bei Pflanzen ist das alles diffus im ganzen Körper verteilt. Tiere sind Individuen. Wenn man uns durchschneidet, sterben beide Hälften. Pflanzen, da steht die Mehrzahl im Vordergrund, oft auch die Gemeinschaft im Vordergrund. Das ist sehr grundsätzliche aktuelle Biologie, aber vom Lexikanischen eben weit entfernt.
16 Porträts, sagen Sie, Susanne Billig. Gibt es eine Pflanze in diesem Buch, die Sie besonders charmiert, beeindruckt hat?
Also mich hat besonders berührt die Hibaku Yumoku. Das sind die Davongekommenen in Japan. Das sind Bäume, die die Atombombenabwürfe fast unbeschadet überstanden haben. Also in Regionen, wo Menschen buchstäblich verdampft sind. Da ist nur ein Schatten an einer Hauswand geblieben. Da gibt es einen Garten in Hiroshima mit einem Ginkgo biloba, einer japanischen Schwarzkiefer. Die haben nichts davongetragen als ein paar Narben am Stamm. Und die Einwohner der Stadt, die gehen dahin, die sprechen mit den Bäumen, die umarmen die kurz im Vorübergehen als tägliches Ritual. Und davon habe ich nichts gewusst, von diesen Davongekommenen. Das fand ich sehr berührend.
Dankeschön, Susanne Billig, über die unglaubliche Reise der Pflanzen. Das Buch von Stefan Mancuso, jetzt auf Deutsch im Klett-Cotta Verlag veröffentlicht, übersetzt von Andreas Thomsen. 154 Seiten für 22 Euro, diese Angaben. Und die Besprechung von Susanne Billig lesen Sie wie immer in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de. Pflanzen für Fortgeschrittene, könnte man sagen, in Anlehnung an Eva Menasses letzten Erzählungsband Tiere für Fortgeschrittene. Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Mit diesen Pflanzen mal so zu arbeiten, wie sie mit den Tieren in diesem Buch.
Ich fürchte, bei den Pflanzen gibt es nicht so komische Geschichten. Das ist genau das, was Frau Billig gerade gesagt hat. Also die Tiere und die Menschen mit ihrem Kommandozentrum Gehirn, das haben die Pflanzen nicht. Deswegen sind sie auch, glaube ich, nicht so gut für Anekdoten.
Ich muss schon auf die Uhr gucken, unsere Lesartstunde geht zu Ende. Morgen rechnen wir fest mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wenn wir nämlich die Frage stellen, fahren Sie nach Leipzig auf die Buchmesse oder nicht? Messe soll ja stattfinden, trotz Corona. Finden Sie diese Entscheidung richtig, gut oder falsch? Notieren Sie vielleicht schon mal diese Telefonnummer 0800 2254 2254 aus ganz Deutschland. Können Sie anrufen, kostenlos für Sie 0800 2254 2254 morgen ab 10 Uhr. Ja, Eva Menasse, wie stehen Sie dazu? Leipzig, soll man da hingehen? Soll man es lassen oder...
Also die Autoren gehen sowieso nicht so gern auf die Messen, nur wenn wir müssen. Da ist es mir immer schon zu eng gewesen. Und in Zeiten wie diesen kann ich natürlich verstehen, wenn die Leute sich eher von Konglomeraten vieler Menschen zurückhalten.
Eva Menasse, alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und schönen Dank, dass Sie bei uns waren.